Radio. Beratung.
Podcast. Zuerst sind sie klein und niedlich, dann kommen sie in den Kindergarten, in die Schule. Sie orientieren sich immer weniger an den Vorstellungen der Eltern und dann werden irgendwann die Freunde wichtiger und andere Dinge werden doof und peinlich. Zum Beispiel der Kirchgang oder das Tischgebet oder andere Dinge. Die Pubertät ist eine Zeit, in der es in vielen Familien schwierig wird. In dieser Phase können zum Beispiel Jugendgruppen ganz hilfreich sein. Wir wollen im Laufe der Sendung darüber sprechen, wie man mit schwierigen Teenagern umgeht. Dabei geht es aber nicht nur um den Rückzug ins Kinderzimmer oder dass man mit den Eltern nicht mehr so gerne sich zusammen in der Öffentlichkeit blicken lässt, sondern es geht auch um die richtigen Schwierigkeiten. Was ist, wenn ein Kind lügt, klaut oder Drogen nimmt, wenn es verbotene Dinge tut, wenn es sturzbetrunken im Krankenhaus landet. Es gibt viele Dinge in dieser Phase, wenn Kinder halt größer werden, wo Eltern sich große Sorgen machen. Und darüber sprechen wir heute. 10 Gebote für den Umgang mit schwierigen Teenagern, falsche Freunde und andere Sorgen, so heißt die Sendung. Ich heiße Dagmar Peters. Ich freue mich, dass Sie zuhören. 10 Gebote, Tipps und Umgang mit Teenagern. Das ist unser Thema heute in der Beratung und zu Gast ist Josef Zimmermann von der Katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche. Herzlich willkommen hier im Domradio. Wenn wir über 10 Gebote sprechen, dann denkt man natürlich an solche Sachen wie, du sollst nicht lügen, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht töten, all diese Dinge. Wieso 10 Gebote, wieso Tipps für den Umgang mit Teenies? Wie kann man das an die 10 Gebote andocken?
Man kann es insofern andocken, als dass man Handlungsrichtlinien vorgibt oder Handlungsoptionen vorgibt. Im Unterschied zu den Geboten im Alten Testament, die ja zum großen Teil ja Verbote sind und weniger beschreiben, was ich stattdessen tun möge, statt töten, statt stehlen, wird ja nur eher gesagt, du darfst nicht. Sind die 10 Gebote oder mögliche 10 Gebote in der Erziehung, ob bei Jugendlichen oder Kindern, eher darauf gerichtet, sagen, das sind Möglichkeiten, mach es so, probier es so. Das heißt tatsächlich, das ist geboten in der Zeit. Was auch dann insofern leichter umsetzbar ist, weil ich dann Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt kriege. Das kriegen wir ja immer mit, wenn wir mit Menschen sprechen oder ob jung oder alt, klein oder groß. Menschen können immer was damit anfangen, wenn ich sage, probier es in dieser Richtung oder das ist der gangbare oder das ist der sinnvolle oder der ethisch gebotene, wie auch immer ich es begründende Weg, also wenn ich auf einen Weg hinweise. Ist immer günstiger, als wenn ich sage, diesen Weg darfst du nicht gehen. Dann fragt man sich natürlich, na welchen soll ich denn dann gehen, wenn ich diesen jetzt nicht gehen darf. Das ist beispielsweise schon das erste Gebot im Umgang mit Jugendlichen. Ich würde aber auch sagen, auch mit Kindern oder immer mit Menschen, aufzuzeigen, welchen Weg ich wünsche, das gegangen wird. Welchen Weg ich wünsche bei bestimmten Handlungen, ob jetzt einfachste Alltagshandlungen, was ich erwarte, was am Haushalt beizutragen ist. Also nicht im Sinne von, das sollst du nicht machen, das sollst du nicht machen, sondern klar zu benennen, das ist die Erwartung, das wünsche ich, oder die Erwartung miteinander auszuhandeln im Sinne des Weges, den ich erwarte oder wünsche oder den wir gemeinsam aushandeln, dass er gegangen wird.
Wo ist da der Unterschied zwischen einem Gebot und Regelungen, die man untereinander trifft?
Regelungen sind dann die konkreten Handlungsumsetzungen. Also das Gebot ist beispielsweise, sich respektvoll verhalten, wäre für mich ein Gebot. Respektvoll verhalten, auch als Erwachsener einem Kind oder einem Jugendlichen gegenüber, auch wenn ich in dem Moment tief verletzt bin oder wütend bin und das alles seinen guten Grund hat, nicht auf der gleichen Ebene zurückzuhauen, demütigend oder entglittenen Form, vielleicht sogar noch handgreiflich, sondern respektvoll verhalten heißt, das ist dann das Gebot und wie es konkret aussieht, das ist dann die Regelung, die ich mir selber gebe, nämlich, dass ich erstmal von der Ich-Form ausgehe und sage, ich wünsche mir, ich möchte oder ich bin rasend wütend, ich bin zutiefst verletzt und deshalb erwarte ich, dass du künftig das machst. Das ist dann die konkrete Regelung, wie ich mit mir selber in dem Moment umgehe und wie ich dann das, was mich empört, das, was mich verletzt, das, was mich einfach ärgert, wieder mal das Zeug, was nicht weggeräumt worden ist und in der Wohnung verteilt worden ist und so weiter, wie ich das angehe. Das ist dann die konkrete Regelung.
Wir haben eben schon ein bisschen darüber geredet, also oder ich habe zumindest was dazu gesagt, dass Kinder dann anders werden, andere Verhaltensweisen zeigen. Und dazu gehört es auch, dass verbotene Dinge spannend werden. Und warum das so ist, das haben wir auch Jugendliche gefragt und darüber wollen wir gleich reden.
Domradio, Beratung.
In einen Film ab 18 gehen, obwohl man erst 16 ist, mit der besten Freundin heimlich die Schule schwänzen und durch die Stadt bummeln oder im Supermarkt Alkohol kaufen, obwohl man noch zu jung ist. Viele Teenies finden Verbotenes besonders reizvoll. Vanessa Ortner hat mit einigen Teenagern gesprochen und nachgefragt, warum sind denn eigentlich verbotene Dinge so spannend?
Also man wird dazu quasi angespornt, die Dinge dann zu machen, weil man die eigentlich nicht machen darf und man will wissen, wie sich das anfühlt, verbotene Dinge zu machen.
Weil sie verboten sind? Weil es das gerade interessant macht, weil es eben verboten ist. Und für manche Leute gibt es ja auch diesen Nervenkitzel dabei, wenn sie das dann machen, weil es verboten ist, weil sie das dann toll finden. Oh, ich habe das gemacht und so.
Also man hat so Lust, das zu tun oder so. Also besonders, weil es verboten ist. Und man bekommt so einen Rausch oder so, man will das unbedingt machen.
Die reizen einen einfach. Dann macht man es halt.
Man kann halt gucken, ob die wirklich so verboten sind. Und man kann das auch mal versuchen nachzumachen und gucken, ob das so wirklich so schlimm ist.
Meistens vielleicht herausfinden wir auch, was für Konsequenzen das hat, wenn man das macht. Ansonsten auch halt wegen den Nervenkitzel.
Halt manche Sachen zu brechen ist witzig. Jetzt nicht so zum Beispiel was kaputt machen oder sowas. Viel Geld kostet einfach mal so Klingelstreiche oder sowas. Das macht halt Spaß.
Sich selbst ausprobieren, den Reiz des Fremden erleben, Nervenkitzel oder vielleicht doch eher Gruppenzwang. Es gibt viele verschiedene Gründe, warum Teenager sich manchmal über Verbote hinwegsetzen. Manchmal wird es dann auch schwierig mit den Eltern und darüber sprechen wir heute in der Domradio-Beratung. Wenn Verbotenes reizvoll ist, hat aber das trotzdem Konsequenzen, wenn man erwischt wird, Herr Zimmermann, oder?
Es soll auch Konsequenzen haben und einer der befragten Jugendlichen hat ja gesagt, herausfinden, welche Konsequenzen dann auch kommen. Wenn ich jetzt mal ganz weit zurücktrete, dann würde ich sagen, was die Jugendlichen da gesagt haben, ist, wir begeben uns mal als Ethnologen in ein fremdes Feld und schauen, was da ist. A, wie sich das anfühlt, wurde genannt. Wie fühlt sich das an, etwas Verbotenes? Was kann das vielleicht auch an Ermutigung beitragen? Quasi wie Mutprobe, Ansporn. Gucken, wie das wirklich ist. Wie das wirklich ist. Das heißt, sich in diese Welt mal kurz hineinbegeben, um zu schauen, was passiert da wirklich? Wie geht es mir dabei? Und was passiert dann mit den anderen Menschen? Oder was machen die dann? Das heißt, auch Konsequenzen ausprobieren. Das heißt, dass die Konsequenz insofern sogar dazugehört und auch notwendig ist und auch erwartet wird. Wir kennen das doch alle, wenn wir etwas machen und kein Mensch guckt zu. Kein Mensch nimmt daran Anteil oder kein Mensch sagt vielleicht sogar was Kritisches. Ist es für uns völlig wertlos und im Endeffekt fühlen wir uns wertlos. Insofern ist es auch eine Anerkennung von, du bist es mir wert, wenn ich eine Konsequenz folgen lasse. Und genau das ist das, was sogar erwünscht wird. Insofern würde ich sagen, das, was vielleicht die Jugendlichen da im Hinterkopf hatten an Verbotenem, ist etwas, was gut ist auszuprobieren, wenn dann auch wirklich Erwachsene da sind, die einen Blick drauf haben und entsprechend wieder einen Weg weisen oder benennen, welche Konsequenz es hat. Und dann kann ich beim nächsten Mal überlegen, ist mir diese Konsequenz das wert?
Wenn es aber in diese Richtung geht, dass man sagt, Erwachsene würden es mal umdrehen, den Spieß, und sagen, naja, dann trink halt ein Bier, dann rauch halt mal, dann probier mal aus, wie das ist. Ist das dann nicht mehr reizvoll? Oder ist es gefährlich und dann geht es weiter zu Drogen?
Was wir an Erfahrung haben, ist, dass gerade die überbehüteten Jugendlichen, also auf der einen Seite die Überbehüteten, auf der anderen Seite natürlich auch die Jugendlichen, wo die elterliche Verantwortung sehr, sehr gering ist, wo Eltern sich wenig um ihre Kinder kümmern, entweder aus problematischen sozioökonomischen Bedingungen oder sagen wir mal aus sehr luxuriösen Bedingungen und wo die Dinge mehr mit Geld geregelt werden. Aber bei den Jugendlichen, die überbehütet sind, die lange Zeit in so einem Kokon leben, gerade die haben wirklich besondere Probleme mit Nikotin und Alkohol, weil die gar nicht keine Ahnung haben und dann manchmal dann viel zu schnell zu viel nehmen. Das heißt, in einem Haushalt, wo beispielsweise in Anführungszeichen verbotenes Nikotin oder Alkohol als Genussmittel wahrgenommen wird und im Vorbild gezeigt wird, das gehört zum Leben dazu. Nikotin ist ja jetzt ja komplett verbannt. Aber nehmen wir mal Alkohol als Volksdroge Nummer 1 und gleichzeitig als Genussmittel Nummer 1. Den Kölner Karneval gäbe es nicht ohne Alkohol. Wenn aber in einem Haushalt das dargestellt wird, das ist ein Genussmittel und zu jedem Genuss gehört ein Maß, dann können Jugendliche leichter dahin reinwachsen als Jugendliche, wo das komplett verboten ist und verbrämt ist oder moralisch belegt ist. Dann ist der Kitzel, es auszuprobieren, viel höher und auch der Kitzel oder auch die Unerfahrenheit schlägt dann viel mehr in einen Exzess um.
Wenn man jetzt über zum Beispiel Zigaretten spricht, da kommt irgendwann die Gefahr der Abhängigkeit. Dieses Mal ausprobieren ist es bei vielen nicht gewesen. Es gibt viele Menschen, die dann im Erwachsenenalter sagen, oh, hätte ich das im jugendlichen Alter nicht angefangen.
Ja, das ist die Frage. Klar, ein Suchtfaktor ist drin. Jetzt gleichzeitig bin ich immer wieder überrascht, wie mit welchem unterschiedlichen Maß wir das messen. Nikotin ist ja wirklich völlig verbrämt. Und ich kenne viele Jugendliche, die schon fast abfällig auf jemanden schauen, der raucht. Schauen Sie einen Film aus den 70er Jahren, besonders französische Filme, da geht nichts ohne Rauchen. Und Alkohol hingegen, was eindeutig sowohl körperlich als auch seelisch viel schlimmere Folgewirkungen hat. Familien werden seltenst durch Nikotinkonsum zerstört, fast immer durch Alkohol. Da haben wir ein ganz anderes Maß. Also von daher, Rauchen jetzt als das, das halte ich fast eher für einen Nebenschauplatz, um vom eigentlichen Schauplatz abzulenken, nämlich an das Thema Alkohol heranzugehen.
Die Domradio-Beratung heute rund um Jugendliche. 10 Gebote für den Umgang mit Teenagern. Zigaretten und Alkohol, das ist ein Thema, womit sich auf jeden Fall Eltern mit Teenagern beschäftigen in irgendeiner Form. Vielleicht nicht alle, aber doch viele probieren es aus. Trinken zum ersten Mal Alkohol, rauchen und dann ist die Frage natürlich, was, wenn das Ganze entgleitet, wenn Eltern nicht mitbekommen, dass Kinder da in was reinrutschen, wo man nicht so leicht wieder rauskommt. Josef Zimmermann.
Ja, erstmal ist wichtig zu benennen, Alkohol oder Nikotin oder andere Arten von Suchtmitteln, nehmen wir es mal so, oder Genussmitteln, es kann auch Essen sein, andere Formen von Genussmitteln, entwickeln sich nur dann zur Sucht, wenn andere Faktoren dazukommen. Also das klassische Ding, ich weiß noch, als Kind, wenn da einmal das Thema Drogensucht aufkam, dann wurde dann manchmal gerne gesagt, ja, da hat man dem was in die Cola getan und danach war er süchtig. Das ist der verzweifelte Versuch, nicht auf andere Faktoren zu gucken oder andere Faktoren auszuschließen. Also ein Jugendlicher, erst recht 14, 15, 16, also in dem wirklich jugendlichen Alter, entwickelt nur dann eine, wir nennen es Verhaltenssucht, eine Sucht oder auch Online-Sucht oder Spielsucht, wenn andere Beziehungsfaktoren problematisch sind. Also von mal probieren wird man nicht süchtig. Vom mal probieren merkt man aber natürlich, dass man vielleicht einen Umweg bei Spannungen gehen kann. Also wenn ich Frust habe und trinke Alkohol, wenn ich Frust habe und nehme Cannabis zu mir oder wenn ich Frust habe und rauche eine Zigarette und merke, dass das mir kurzfristig Entspannung gibt, dann habe ich das natürlich als einen möglichen Weg schon mal wahrgenommen, ausprobiert. Aber es müssen Faktoren dazukommen, ob ich das als dauerhaften Weg dann noch einschlage. A, ob mein Körpergefühl mir nicht sagt, nicht so entwickelt ist, oh Momentchen mal, das ist nicht gut, das passt nicht. Dass meine soziale Einbindung vielleicht problematisch ist, die mich unter Umständen davor zurückhalten kann, auch schulisch immer weiter abzugleiten, sondern dass ich merke, Moment mal, Freunde sind mir wichtig, mir ist Schule auch wichtig, so kann ich das nicht mehr weitermachen. Ich kann, wenn ich Frust mit Schulaufgaben habe oder mit einer Klassenarbeit, muss ich es anders lösen. Plus natürlich die elterliche Beziehung oder die Einbindung in Verwandtschaft, Freundschaft. Diese Faktoren müssen zusätzlich wackelig sein, um da dauerhaft in eine Sucht zu gehen.
Auf der anderen Seite, wenn sich jemand schon die Gedanken macht, das kann so nicht weitergehen, dann denkt er ja da noch mit. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Essen denke, da gibt es ja Menschen, die einfach sagen, ich kann nicht anders. Ich muss die Schokolade oder die Chips jetzt essen. Obwohl ich sie gerade weggelegt habe, hole ich sie mir jetzt wieder und mache daran weiter. Das kann man sich ja mit dem Kopf dann schön sagen, ich höre damit auf, aber es funktioniert nicht.
Ja, da kommt dann das Seelenleben rein, nämlich wie gehe ich mit Spannungszuständen um, wie ist mein Leben gestaltet, welche Spannung ich erlebe und wie erlebe ich Leere oder Fülle oder Sinnhaftigkeit. Dann geht es tatsächlich um diese Themen, wenn sich da dauerhaft eine, ich würde es mal benennen, eine Sucht, ob jetzt Süßigkeit, ob jetzt Essen, Trinken, Nikotin, andere Drogen oder Spielsucht oder Arbeit sich komplett verselbstständigt und einseitig geworden sind. Dann liegen seelische Problematiken im Hintergrund.
Also, wir werden gleich noch an dem Thema dranbleiben. Es geht hier heute in der Beratung um den Umgang mit Teenagern, vor allen Dingen um die Momente, in denen es besonders schwierig wird. Warum kommst du so spät nach Hause? Wo warst du eigentlich? Räum dein Zimmer auf und mach deine Hausaufgaben. Teenager sein ist manchmal ganz schön schwer, besonders wenn die Eltern einem sagen, was man tun oder nicht tun soll. Vanessa Ortner hat Teenager gefragt, wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern? Wie schwierig sind die eigentlich?
Nicht so schwierig. Also eigentlich ganz locker.
Manchmal schwierig, aber manchmal auch nicht. Also ich mag meine Eltern, aber manche sind die so ein bisschen komisch.
Nicht besonders schwierig. Mein Vater ab und zu, aber sonst sind sie eigentlich gelassen.
Eigentlich nicht schwierig. Also wir verstehen uns eigentlich sehr gut.
Nicht so. Also wir sind schon streng, aber nicht so ganz.
Eigentlich ganz okay. Also bei Schule oder so schon so streng. Aber jetzt so normal eigentlich ganz okay.
Gar nicht. Sehr locker, ganz entspannt. Also das ist ein gutes Verhältnis.
Sehr schwer. Also ich weiß auch nicht, wie ich da so umgehen soll.
Also ich verstehe mich mit meinen Eltern gut. Also die mögen mich ja auch sehr, sehr. Und die machen ja auch alles, was ich will. Also ich bin ja auch nicht respektlos gegen die über.
Also ich und meine Eltern verstehen sich eigentlich gut. Auch wenn ich so Schlimmes gemacht habe, dann reagiert mein Vater nur so schlimmer, aber meine Mutter nicht so.
Ja, gut. Also ich verstehe mich gut mit meinen Eltern. Ich bin jetzt halt ab und zu mal bei Zimmer aufräumen oder so, kriegt man sich in die Haare, aber sonst.
Sehr gutes. Also es geht nichts über die Familie.
Streitpunkte zwischen Eltern und Kindern, die gibt es sicher in jeder Familie. Ich möchte nicht, dass du dieses bauchfreie Shirt in der Schule anziehst oder du hast schon wieder vergessen, für mich die Blumen zu gießen oder ich habe dir schon 100.000 Mal gesagt, dass du deine kleine Schwester nicht schon wieder ärgern sollst. Aber was, wenn es nicht die Kleinigkeiten sind, über die Eltern mit ihren Kindern streiten, wenn es richtig Probleme gibt? Darüber wollen wir heute auch sprechen. Aber ich möchte jetzt nochmal an diese Umfrage anknüpfen mit meinem Gast. Josef Zimmermann ist nämlich zu Gast. Er ist Leiter der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche hier in Köln. Ich musste eben ein bisschen schmunzeln und Sie auch, als der eine Junge sagte, ich komme ganz gut klar mit meinen Eltern, die machen ja alles, was ich will.
Ja, aber er hat ergänzt und ich bin ja auch nicht respektlos. Das finde ich eine wichtige Ergänzung. Fand ich spannend. Im ersten Moment dachte ich mir auch, ja okay, der hat es gut, wird mit Medien überhäuft. Nein, ich bin aber auch nicht respektlos. Das heißt, da ist, wie wir am Anfang hatten mit den Geboten, da ist ein Weg gefunden worden. Du bekommst von uns und wir verhalten uns aber auch in gegenseitiger Anerkennung miteinander. Und dann geht es.
Es ist vielleicht aber auch so ein Mikrofon, was vor der Nase da ist. Da sagt man nicht, dass ich meine Eltern gerade total uncool und so finde.
Und vielleicht die Domnähe, wer weiß, die ausstrahlt. Aber was ich schon, wenn wir das, klar, kann man sagen, wie weit war das jetzt repräsentativ? Es war, glaube ich, von den 10 oder 11 oder 12 jetzt einer, der gesagt hat, schwer, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken kann. Wenn wir gesamte Umfragen nehmen, ob jetzt Shell, die Shell-Jugendstudie oder von World Vision es gibt oder Bertelsmann, ach, es gibt ja alle möglichen Institute, die regelmäßig Jugendliche nach ihrem Wohlbefinden befragen. 90% sagen durch die Bank, die Familie ist das Wichtigste. 90%, also zwischen 80% und 90% durch alle Altersgruppen, sagen, dass es ihnen zu Hause gut geht. Natürlich muss man schauen, wie ist das mit den 20% oder auch mit den 10%. Sozioökonomische Schwierigkeiten, wir kennen das Thema ja Armut oder auch Kinder- oder Jugendlichenarmut. Aber vom Verhältnis her wird durch die Bank beschrieben, dass das Verhältnis zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, also Eltern, von den Jugendlichen als gut beschrieben wird.
Das sind dann vermutlich die Fälle, wo man sagt, die Eltern, also aus jugendlichen Perspektive nerven die einen, aber wenn diese Kinder älter werden, dann kommen sie wieder in guten Kontakt mit ihren Eltern.
Und das ist der eine Teil. Der andere ist, dass ich immer dafür, dass ich davon ausgehe, dass wo wir Eltern vielleicht manchmal denken, oh, jetzt muss ich da aber mal richtig schimpfen, jetzt muss ich da aber mal reingehen, Jugendliche das nicht unbedingt so dramatisch nehmen, wie wir vielleicht denken, dass es jetzt dramatisch ist, weil wir jetzt eine bestimmte Sanktion ausgesprochen haben oder eine Konsequenz eingefordert haben oder durchhalten. Zweimal wurde ja der Vater benannt, so als graue Figur im Hintergrund.
Klassischer. Die Mutter ist netter und der
früher
Vater
war das ja klassisch, warte, bis der Vater nach Hause kommt, so Jahrhundertwende oder bis in die 50er, 60er. Noch hinein. Ich glaube, dass viele Konsequenzen von den Jugendlichen gar nicht so dramatisch wahrgenommen werden und die deshalb sagen, das ist okay, wo wir vielleicht sonst denken könnten oder Eltern denken, boah, das ist schwierig. Eine nette andere Erklärung für Pubertät. Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden. Also, so. Und ich glaube, dass Jugendliche manche haben es ja benannt, gelassener damit sind, auch wenn sie Einschränkungen erfahren. Weil wir hatten das ja ganz am Anfang mal, was ist mit dem Verbotenen? Dass all durch die Bank, die sagen, ja, wir probieren es aus. Wir probieren es aus, um zu erfahren, wie ticken dann die Erwachsenen. Das heißt, die Konsequenz, die wird auch mit erwartet. Das haut die dann nicht um im Sinne von, huch, jetzt bekomme ich hier Ärger. Nein, die wollen erfahren, was für ein Ärger ist es. Und dann können die das in der Beziehung einbetten und nicht als etwas, was die Beziehung zerstört.
Also es ist so, dass heute es den Jugendlichen wesentlich besser geht, natürlich als damals, weil man im Gespräch ist und nicht denjenigen, der befiehlt, vor der Nase stehen hat. Dadurch ist das Verhältnis natürlich heute anders. Trotzdem gibt es ja auch vielfach die Kritik, die jungen Leute tanzen ihren Eltern auf der Nase rum.
Diese Kritik gibt es seit 3000 Jahren. Ich habe ja noch ein Zitat dabei, ich kann es Ihnen noch mal lesen, da kann man ja fragen, von wem es ist. Also die Jugend liebt heutzutage den Luxus, heute würde man sagen, das Chillen. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwätzt, wo sie arbeiten soll. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Erwachsene das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch das Süße, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Könnte man denken, ist gerade eine Umfrage gewesen. Nein, das ist von Sokrates, 400 vor Christus.
Also ist doch nichts Neues, das Ganze. Aber also kann man sagen, immer schon haben Eltern sich damit auseinandergesetzt. Heute schätze ich mal aber doch auf eine andere Weise als noch vor 50, 100 oder 500 Jahren.
Domradio, Beratung.
Das Teenageralter ist nicht leicht, das wissen alle, die mittendrin stecken. Nicht nur für die Jugendlichen ist es schwierig, erwachsen zu werden, auch für die Eltern ist das manchmal eine harte Probe. Was an Teenagern besonders anstrengend oder schwierig ist, das haben wir einige Eltern gefragt.
Teenager sind noch nicht ganz Erwachsene, sind noch Kinder und wissen noch nicht genau, wo sie hingehören. Und deswegen sind sie da selber ein bisschen mit dem Zwiespalt.
Die Zeit, wenn sie eigenständig werden und ihren Dickkopf durchsetzen, das ist sehr anstrengend. Was zwar zum Leben dazugehört, aber ist schon anstrengend für Eltern.
Das Einzige ist, dass sie, glaube ich, nur für sich alleine immer sein wollen und nicht viel reden wollen.
Manchmal ist es ein bisschen schwierig, weil er halt auch seinen eigenen Kopf hat, weil er aber auch zu dem Alter dazugehört, würde ich sagen.
Die Umbauarbeiten vom Teenager zum Erwachsenen, die Launen, die man aushalten muss. Aber die kennt man von sich selbst und dann geht das eigentlich ganz gut.
Herr Zimmermann, Sie haben zwei Kinder. Einer ist schon aus dem Haus, der andere noch zu Hause und ja, schon auch noch in der Pubertät. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wie schwierig sind aus Ihrer Sicht die Jugendlichen?
Das, was die Eltern oder Erwachsenen gerade in der Befragung beschrieben haben, zwischen Baum und Borke stehen. Das, was ich wahrnehme, ist, dass mir manchmal ein Kindergartenkind oder manchmal ein Grundschulkind mir manchmal reifer erscheint, mir manchmal klarer im Auftreten oder in den Aussagen erscheint als Jugendliche. Was nicht damit zu tun hat, dass Jugendliche dümmer sind, sondern dass tatsächlich da eine Phase ist, wo eine damals schon Umbauarbeiten stattfinden, körperlich. Plötzlich geht der Körper in verschiedene Richtungen, wächst der und in Richtungen, die ich vielleicht nicht unbedingt haben möchte. Pickel sprießen, das, was die Hirnphysiologie uns ja noch erzählt, was alles da an Umbauten sind, kriegen wir ja körperlich mit. Das heißt, da ist eine extreme Unausgewogenheit im Körperlichen und gleichzeitig im Seelischen, dass uns Kinder oder Jugendliche manchmal plötzlich wesentlich unreifer erscheinen, was damit verbunden hat, dass diese Reifung in dem Moment nicht linear geht und dass man gewissermaßen auf etwas aufbauen kann. Das erlebe ich, dass man manchmal denkt, da ist dann beispielsweise ein Fehlschluss, den ich auch erstmal erlernen musste, dass es nicht linear geht, sodass man ja denkt, naja, mit 13, 14 kann man denen ja mal ein bisschen was mehr alleine so zugestehen oder lassen. Oder die brauchen, na, umgekehrt eher, die brauchen weniger Anwesenheit von mir. Hatte ich gedacht, umgekehrt. Es braucht wesentlich mehr Präsenz, nicht mehr den ganzen Tag da sein. Oder wenn einer sagt, die möchten mehr für sich sein in ihrem Zimmer, ja. Aber an den wenigen Eckpunkten, wo die rauskommen, ist es wichtig, da zu sein. Die Jugendlichen fragen das nicht mehr so. Ein Kind, Kindergartenkind, Schulkind fragt, Papa, spielst du mit mir? Oder man macht einen Ausflug zusammen. Das, diese Selbstverständlichkeit gibt es nicht mehr. Es kann aber sein, dass ein Jugendlicher mit seiner Laune kommt, wurde eben benannt, launig sein, muss man aushalten und gleichzeitig schauen, dass ich trotzdem weiter Angebote mache. Das heißt, ich es aushalte, ich mich von der Laune nicht ins Boxhorn jagen lasse und denke, okay, der will ja auch nicht, sondern verstehe, hinter dem Dickkopf, hinter dem launig sein steckt eine fast höhere Bedürftigkeit als vielleicht ein Neunjähriger hat. Höhere Bedürftigkeit nach Ansprache, höhere Bedürftigkeit, mal kurz einen freundlichen Satz zu sagen, obschon es mit einem gerade in dem Alter schwierig ist, Jugendlichen freundlichen Satz zu sagen, weil die sich nicht unbedingt freundlich verhalten, sich nicht dankbar verhalten, wie sagen wir mal vielleicht ein Achtjähriger, der sagt, boah toll, 3 Kugeln Eis, danke. Das macht ein Jugendlicher nicht in der Form, sondern fordert mehr. Wo ich dann aber gefragt bin, dann nicht wegzugehen und sagen, okay, ich lasse ihn in Ruhe, ich lasse ihn alleine machen, sondern gerade dann stehen zu bleiben und entweder in einer Konsequenz präsent zu sein, wenn was schiefgegangen ist, oder trotzdem freundlich zu sein, trotzdem respektvoll zu sein. Gerade das ist die Anstrengung in dem Alter.
Aber das geht natürlich für viele heute nicht. Viele Menschen sind berufstätig, auch die Mütter. Und viele steigen tatsächlich auch dann, wenn die Kinder länger in der Schule sind, selbstständiger werden, größer werden, dann auch wieder stärker ein. Ist das eher ungünstig?
Ach, so pauschal kann ich es nicht sagen, sondern eher so, dann eher zu schauen, wie kriege ich meine Zeiten, kriege ich die Familienzeiten so gehalten, an Wochenenden, abends, mit der Berufstätigkeit, kann es ja auch gut länger sein, weil Jugendliche bleiben ja auch länger wach, die gehen ja nicht mehr um 8 ins Bett, wie es, sagen wir mal, leidvoll vielleicht früher klassisch die Väter hatten, in den 50er, 60er, 70er, 80er, Mann, viele auch noch heute, die ihre Kinder mehr oder weniger schlafen sehen, morgens, wenn sie gehen, abends, wenn sie zurückkommen. Auch viele berufstätige Mütter, auch Alleinerziehende, insbesondere Alleinerziehende Mütter, wo gerade bei jüngeren Kindern die Zeiten sehr, sehr eng sind, Kindergarten abholen, 16:30, 17:00, flott noch was einkaufen und um 19:30 muss das Kind mehr oder weniger ins Bett, damit es morgens um 19:30 oder um 8, wenn auch der Beruf wieder ruft oder rufen muss, in die Kindertagesstätte. Das entzerrt sich bei Jugendlichen. Da bleibt doch jemand bis 22:30, 23:00 auf. So ab 16 gehen die in der Regel später ins Bett als die Eltern, die morgens um 6 aufstehen müssen. Das heißt, da habe ich mehr Zeit. Aber es ist wichtig, dass ich darauf achte, dass ich diese Zeit auch an manchen anwesend bin. Ich kann da nicht große Aktionen planen, aber anwesend bin, wenn er mal die Nase aus der Türe reinstreckt, mal rausstreckt, mal kurz Facebook beiseite legt oder WhatsApp oder seine Online-Spiele beiseite legt und kurz kommt, ich auf Essenszeiten Wert lege. Ich sage, einmal am Tag zusammen essen, ob jetzt morgens oder abends. Das sind Möglichkeiten, die auch mit Berufstätigkeit bei Jugendlichen gehen. Aber entscheidend ist, dass ich mich nicht ins Boxhorn jagen lasse. Das heißt, auch wenn der Jugendliche da muffelig sitzt und nur in Einwortsätzen mit mir spricht, ich glaube, mehr können die in dem Moment auch gar nicht, dass ich trotzdem weiter in 3 Wortsätzen spreche, ich freundlich bin oder zumindest ich anwesend bleibe und nicht denke, ach, der will so nichts mit zu tun haben, dann kann ich jetzt auch was anderes machen.
Josef Zimmermann ist zu Gast, Diplompsychologe und Leiter der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche. Eine weitere Stunde haben wir noch Zeit, uns über Teenager und Sorgen der Eltern um ihre Kinder zu unterhalten. Auf manche Kinder üben andere Kinder, die ganz anders sind, eine besondere Anziehungskraft aus. Und nicht selten sind die Kinder und Jugendlichen von Gleichaltrigen fasziniert, die einen Gegensatz bilden. Ja, und falsche Freunde, die tauchen heute verstärkt im Internet auf. Eltern kriegen davon nicht immer was mit und den Kindern fehlt es an Lebenserfahrung, um sich zu schützen. Das ist eines unserer Themen hier in der Beratung für die zweite Sendestunde. Und was ist, wenn mein Kind ja nicht nur trinkt oder raucht, sondern auch klaut, Drogen nimmt und so richtige Schwierigkeiten hat. Wie kann man als Eltern helfen? Was kann man tun? Darüber wollen wir gleich reden. Ich heiße Dagmar Peters. Ich grüße Sie herzlich.
Domradio Beratung.
Die Domradio Beratung. 10 Gebote für den Umgang mit schwierigen Teenagern, falsche Freunde und andere Sorgen. Und über diese anderen Sorgen möchte ich jetzt sprechen mit Josef Zimmermann, dem Leiter der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche hier. Und deshalb wollen wir jetzt mal an der Stelle ansetzen. Über Alkohol und Zigaretten haben wir schon gesprochen. Wenn die im Spiel sind, ja, kann man noch vielleicht im Zaum halten, aber es kann eben auch sein, dass was anderes kommt, dass Drogen kommen, härtere Drogen kommen, dass Kinder so richtig in den Schlamassel geraten und abrutschen und Eltern hilflos sind. Und solche Menschen landen natürlich auch in Beratungsstellen. Welche Probleme und Sorgen sind es dann, um die es da geht?
Dann um Zuspitzungen. Also wenn das Thema Alkohol sich zuspitzt und tatsächlich zu einer Dauerthematik wird, also es nicht nur um Ausprobieren geht, sondern ein Jugendlicher daran hängen bleibt. Cannabis, hängen bleiben. Schulabsentismus, also Schule schwänzen, auf dem Hintergrund einer starken Schulunlust, also weniger auf dem Hintergrund, das muss man dann prüfen, weniger auf dem Hintergrund. Es gibt Probleme innerhalb der Klassendynamik, also sprich Schlagwort Mobbing, dann hat das einen guten Grund, einen wirklich sehr, sehr guten Grund, der aber im sozialen Bereich zu suchen ist und wo die Schule gefragt ist. Oder wo es um Überforderung von Schulleistungen geht, das muss man dann auch prüfen, dass dann zu Recht ein Kind oder Jugendlicher sagt, das tue ich mir nicht an, weil mir immer Versagen abholen, geht nicht. Dann hat man natürlich auch unter Umständen ein familiäres Problem oder ein Thema, was sind Erwartungen von Eltern, die vielleicht fehlgeleitet sind, wo Eltern zu viel erwartet haben oder zu viel Druck gemacht haben. Im engeren Sinne dann allerdings, wenn wir diese sozialen Sachen ausschließen, Mobbing oder Überforderung des Kindes oder Jugendlichen, ist tatsächlich, wie Sie es benannt haben, in erster Linie plötzlich die Hilflosigkeit, das manchmal aus den Wolken fallen, oftmals aber nicht aus den Wolken fallen. Nämlich, wenn wir dann fragen, dann sind es oft Prozesse, die sich länger entwickelt haben. Also es ist nicht so, dass plötzlich ein Kind oder Jugendlich von heute auf morgen nicht mehr zur Schule geht, dass plötzlich ein Jugendlicher von heute auf morgen täglich Cannabis konsumiert oder von heute auf morgen plötzlich täglich halb betrunken ist. Das sind längere Prozesse. Das Erste ist für Eltern ist zu schauen, wie komme ich aus der Hilflosigkeit raus? Was kann der erste Schritt sein, dass ich aus der Hilflosigkeit rauskomme? Wir empfehlen dann immer, es gibt so ein richtiges Konzept, das ist von einem israelischen Psychologen und einem deutschen, entwickelt worden, eigentlich zusammengefasst worden, weil so hat man immer schon gearbeitet im Rahmen von Konsequenz, nennt sich, wie so schön heißt, Autorität ohne Gewalt. Das heißt, nicht in dem Moment rumschimpfen, ein Strohfeuer machen, wüten, gegebenenfalls sich zu anderem hinreißen lassen und dann aber wieder verschwinden als Elternteil, sondern das als Herausforderung zu nehmen im Sinne von, hui, jetzt bin ich wirklich gefragt. Jetzt bin ich wirklich gefragt. Vielleicht habe ich zu lange weggeguckt, zu lange gehofft, zu lange gedacht, ach nee, das wird sich schon einrenken. Jetzt bin ich gefragt. Dann als erster Schritt, was für Jugendliche manchmal sehr beeindruckend ist, ist Öffentlichkeit herstellen. Die viele Probleme mit Kindern und Jugendlichen kriegen auch ein Futter dadurch, dass wir als Erwachsene, als Eltern lange so tun wollen, als wäre nichts. Und uns schämen anderen gegenüber, auch die Schule beispielsweise nicht einbeziehen wollen, dass es ein Problem gibt oder wir zu Hause auch Not haben mit Schulaufgaben oder damit den Jugendlichen morgens zur Schule zu bewegen. Und das ist manchmal schon ein erster großer Schritt, zu sagen, wir haben ein Problem, damit zur Schule zu gehen. Wir haben ein Problem, wie können wir das gemeinsam angehen? Im Verwandtenkreis zu fragen, wer kann uns mithelfen? Wer kann uns mithelfen? Nicht dem Jugendlichen Standpauk zu halten, sondern gegebenenfalls, wenn ich einen Abend nicht da sein kann, wer kommt abends hin und sorgt mit dafür, dass der abends nicht nochmal auf die Platte geht? Ganz einfache Sachen. Dafür braucht es aber den Schritt an die Öffentlichkeit, dass ich als Elternteil dazu stehe, wir haben ein Problem. Das ist fast der erste und wichtigste Schritt.
Wobei auch nicht jeder Jugendliche sich dann davon abhalten lässt, wenn der Nachbar oder die Tante kommt. Dann gibt es ja viele, die sich ja dann auch durchsetzen und sagen, ich gehe jetzt mit meinen Kumpels nochmal raus.
Es ist beeindruckend, dass viele Jugendliche dann sich die Augen reiben, weil sie nämlich fast erstmalig merken, ui, die nehmen das ernst. Die nehmen das ernst und fast erstmalig auch ihre Eltern mit einer neu gewinnenden Souveränität erleben. Nicht mit einer arroganten Souveränität, ich bin der Chef hier, sondern mit einer Souveränität im Sinne von, ich nehme das Heft wieder in die Hand. Ich kümmere mich wieder, souverän heißt ja, ich bin der Herr dieses Reviers. Also ich übernehme wieder das Revier hier und kümmere mich darum. Da sind viele Jugendliche, da war ich manchmal überrascht, die überrascht waren darüber, dass ihre Eltern da jetzt was machen und im Moment tatsächlich kurz mal zusammenzucken.
Das hat dann auch eine langfristige Wirkung?
Das plus weitere Schritte, nämlich auch tatsächlich konsequent sein. Das heißt, wenn ich ein Verbot ausspreche, also aus der Angst beispielsweise tatsächlich in der Woche, sagen wir mal, nach halb elf oder um nach 10 Uhr nicht mehr rauszugehen, weil ich Sorge habe, mein Kind kommt dann betrunken zurück. Dass ich dafür zu stehen habe, ich kann mich noch erinnern, mit einem Elternpaar, das durchexistiert zu haben, einer muss abends zu Hause sein. Und zur Not stellt dieser Mensch sich vor die Türe. schließt die Haustüre ab oder die Wohnungstüre und hält es aus, wenn der oder die Jugendliche tobt und lässt sich nicht dazu hinreißen, zurückzutoben, sorgt nur dafür, dass die Türe verschlossen bleibt.
Aber auch das ist eine Möglichkeit, da können die das überwinden. Also da kann man sich drüber wegsetzen.
Da
immer
kann man sich drüber wegsetzen. Das ist manchmal dann das Totschlagargument. Dann kann mein Jugendlicher gewalttätig werden. Das muss man dann erst nochmal ausprobieren, ob es wirklich so ist. Und auch dann gibt es wieder den nächsten Schritt. Wie bei Gewalt innerhalb von Familien oder häuslicher Gewalt, dann wird die Polizei gerufen. In meiner ganzen Laufbahn, in Anführungsstrichen, für 25 Jahren, ist das noch nicht einmal passiert, wenn Eltern das gemacht haben, weil die Jugendlichen merken, ich fand es bei einem Fall total witzig, in Anführungsstrichen, im Nachhinein witzig, da ist eine Jugendliche dann aus dem Fenster gestiegen. So, hat aber auf dem Weg des Weglaufens zurückgerufen, wohin sie läuft. Da dachte ich mir, super, das ist doch ein guter Schritt. Die wollte Gesicht wahren, im Sinne von, ich lasse mich jetzt hier nicht einsperren. Aus gutem Grund wollten die Eltern da einen Riegel vorsetzen. Läuft weg, um dieses Gesicht zu wahren, hat aber gleichzeitig das, was in der Konsequenz ans Bindungsangebot drin ist. Wir kümmern uns um dich und müssen uns jetzt um dich kümmern und eine Grenze ziehen, hat dieses Bindungsangebot durchaus begriffen und hat zurückgerufen, wo sie jetzt hinläuft.
Das heißt, sie will beachtet werden.
Will beachtet werden und möchte im Endeffekt nicht den Kontakt zu den Eltern verlieren.
Also es gibt einige Möglichkeiten, die Eltern haben. Sich beraten lassen ist sicherlich eine gute Wahl, gerade dann, wenn es besonders schwierig wird, weil es da auch Unterschiede gibt, je nachdem, wie die Situation in der Familie gerade ist. Und darüber reden wir gleich noch. Konsequenzen sollte es haben, wenn Kinder so richtig abschmieren, wenn alles entgleitet und sie auch alleine mit ihren Problemen nicht mehr zurechtkämen. Dann ist es wichtig, dass Eltern da sind und zeigen, ich halte zu dir. Und dann gemeinsam kann man nach Lösungswegen suchen, zum Beispiel auch in einer Beratungsstelle. Und Josef Zimmermann arbeitet in einer Beratungsstelle. Er leitet die katholische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche hier im Erzbistum Köln. Und wenn Eltern zu Ihnen kommen, dann reden sie natürlich nicht nur über Konsequenzen, sondern dann wird erstmal aufgedröselt, was ist denn eigentlich in der Familie so los? Welche Hintergründe gibt es eigentlich, damit Kindern überhaupt so etwas passiert, dass sie so runterfallen, dass sie so, dass ihnen das alles entgleitet?
Ja, im ersten Schritt wird tatsächlich, sagen wir mal, als das Notfallprogramm besprochen, was ist jetzt im allerersten Schritt zu tun und darin die Eltern zu ermutigen, eine Konsequenz zu zeigen, weil diese Konsequenz, das war ja am Anfang der Sendung schon, erstmal auch wertschätzt, ich stehe zu dir. Ich stehe zu dir heißt nicht, auch ich habe dich immer lieb und du kannst machen, was ich will. Nein, sondern ich stehe zu dir heißt, ich nehme ernst, was du machst. Und wenn du etwas machst, was zu einem Schaden führt, anderen gegenüber oder dir selber gegenüber, werde und muss ich konsequent sein, weil ich dazu verpflichtet bin, rechtlich und ergreifend, die Verpflichtung, Elternschaft auszuüben, die Personensorge rein rechtlich und weil ich dich liebe, weil ich nicht möchte, dass du weiter runterfällst. Und das wird für die Jugendlichen natürlich als Sanktion ankommen. Also ich kann einem Jugendlichen nicht sagen, ach, weil ich dich so lieb habe, mache ich das und bitte danke mir jetzt dafür und sage, ja, ja, ich weiß, du machst das, weil du mich lieb hast. Natürlich wird der Jugendliche, wenn er da tatsächlich entglitten ist, mit Wut, mit den Versuchen, sich dem zu entziehen, reagieren. Aber ich als Eltern definiere ja, ich mache das, weil es meine Pflicht ist und weil es notwendig ist und weil es im Endeffekt Ausdruck einer standfesten Liebe ist, würde ich mal so sagen. Das ist schon im ersten Gespräch ein Thema, um Eltern wieder in Handlung zu bringen.
So. Und welche Gründe hat es denn, dass Kinder...
Ja, und im zweiten Schritt geht es dann noch zu schauen, ja, und was, wir nennen es dann, ist denn familiendynamisch los? Weil das ist unsere Erfahrung oder die dauerhafte Erfahrung im entwicklungspsychologischen Rahmen, ist, wenn Kinder probieren aus oder Jugendliche probieren aus, wie die am Anfang der Sendung ja auch gesagt haben. Und in der Regel, wenn die Beziehung, sagen wir mal, die ersten 10 Jahre halbwegs gut gelaufen ist, kommen die wieder zurück, wenn die einmal entglitten sind. Finden die den Rückweg, weil Eltern in der Regel auch weiter präsent sind. So. Manchmal ist es so, als Beispiel, manchmal ist es so, dass Jugendliche dauerhaft in eine Problematik geraten, ob jetzt im Rahmen von Sucht oder im Rahmen von Schule schwänzen, wenn Eltern sich, sagen wir mal, ein bisschen zu früh aus der Erziehung verabschiedet haben. Entweder, weil sie sich zu sehr mit anderen Sachen beschäftigen, zu sehr mit Arbeit, Karriere, Wohlstand, Das ist die eine Sache. Wenn sie von ökonomischen Sorgen sehr geprägt, geplagt sind, dann ist es eher eine soziale Problematik, wo Eltern flankierende Hilfen brauchen, um wieder als Eltern anwesend zu sein. Wenn ich mich mit 3 Jobs durchschlagen muss und vielleicht erst um 10 Uhr abends nach Hause komme, dann heißt es nicht, dass jedes Kind dann schwierig wird. Manche Kinder nehmen das auch als Ehrgeiz, wie das manchmal in den 50er Jahren war. Ich sorge dafür, dass ich eine gute Bildung habe, damit ich anders leben kann als meine Eltern. Nicht die entwerten, sondern dass ich dafür sorge, dass es mir besser geht. Aber es kann auch zur Entgleitung kommen. Aber was wesentlich häufiger ist, ist dann die Thematik, dass Kinder, Jugendliche durch das, was sie machen, versuchen, einen Elternteil wieder in die Präsenz zu bringen, wieder wachzurufen. Vielleicht einen Elternteil, der unter Niedergeschlagenheiten leidet, der selber unter einem unglücklichen Leben leidet, der selber in dem Moment nicht weiß, wo es für ihn hingeht. Dass Jugendliche darüber versuchen, eigentlich einen Weckruf zu machen. Hallo, kümmere dich um mich, damit da wieder Aktivität in diesen Menschen reinkommt. Oder wenn Eltern miteinander nicht gut sind, ob jetzt getrennt oder nicht, das ist jetzt nicht primär im Vordergrund. Wenn Eltern miteinander viel Streit haben, Eltern nicht gemeinsame Linie finden, Eltern in der Paarbeziehung entwertend, demütigend, entwürdigend umgehen, dass dann Jugendliche auffällig in Anführungsstrichen werden und es mit dem Sinn verbinden, nicht bewusst, aber unbewusst, um in der Sorge um das Kind die Eltern wieder zusammenzubringen. Die Eltern wieder in den Status Eltern zu setzen und darauf aufmerksam zu machen, hallo, vertragt euch, damit ihr euch um mich kümmern müsst. Das heißt, quasi das Kind das Opfer gibt, damit Eltern wieder aktiviert werden.
Das heißt, hat das auch häufig was damit zu tun, dass wenn Eltern Trennungsschwierigkeiten und sehr viel Streit haben, dass Kinder das Gefühl haben, sie werden nicht mehr wahrgenommen, sie müssen einfach wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen?
In erster Linie würde ich sagen, ja, wird ja gerne gesagt, ja, der will ja Aufmerksamkeit haben. Ich versuche es in der Regel dann psychologisch zu deuten, was steckt an loyalem Verhalten hinter dem Verhalten, was mir erstmal problematisch erscheint. Welche Loyalität steckt dahinter? Auf wen möchte das Kind, der Jugendliche, vielleicht auch aufmerksam machen? Auf welches Problem, was die Familie bewegt?
Und das ist einfach so, dass das bei jeder Familie anders ist. Und insofern, wenn es so richtig schwierig ist, dann am besten einen Berater zur Seite nehmen, mit dem man das gemeinsam durchspricht. Ich denke, wenn die Kinder dabei sind, werden die das auch eher akzeptieren, als wenn die Eltern mit ihnen dann reden, dann fällt man in alte Muster. Ne?
Ich würde es sehr empfehlen, dann eine Beratungsstelle aufzusuchen, auch mit der Gewissheit, dass es da um Stärkung geht, um Wiedereinsetzung von Elternschaft und nicht um, dass man dann als Elternteil auch noch ausgeschimpft kriegt, was man da schief gemacht hat. Nein, sondern zu schauen, ja, jetzt sind sie dran, jetzt gibt es die Herausforderung, dass sie was zu tun haben und tun können, aber auch müssen. Und wie können wir sie dabei unterstützen? Und ob ein Kind oder Jugendliche einbezogen wird, das wird im Prozess entschieden.
Wenn es Schwierigkeiten gibt mit Teenagern, dann ist eine Beratung durchaus sinnvoll. Wir wollen gleich noch über falsche Freunde sprechen, also die Situation, dass Eltern denken, ihre Kinder haben die falschen Freunde.
Domradio. Beratung.
Du bist zu Hause, bevor es dunkel wird und mit dieser Blonden, mit der triffst du dich besser nicht mehr. Das ist ein schlechter Umgang für dich. Sind das bekannte Worte? Als Jugendlicher hat man das vielleicht schon mal von den Eltern gehört. Manche Freunde mögen die Eltern, andere weniger. Und dann soll es auch noch die Freunde geben, die angeblich einen schlechten Einfluss haben, sagen manchmal die Eltern. Vanessa Ortner hat bei Teenagern nachgefragt, wie reagierst du eigentlich, wenn deine Eltern deine Freunde nicht mögen?
Also ich finde das ein bisschen doof, weil ich mag halt meine Freunde, wenn meine Eltern nicht mögen, dann frage ich halt erstmal wieso und versuche dann irgendwie die so ein bisschen zu verbinden. Vielleicht erstmal vorstellen und dann, dass wir alle mal was zusammen machen oder so.
Also das wäre mir eigentlich relativ egal. Also ich würde mich auch für meine Freunde natürlich einsetzen, aber wenn sie das verbieten würden, dann würde ich aber protestieren.
Also ich würde sehr traurig sein, weil es sind ja meine Freunde und ich würde erstmal auf meine Eltern zugehen und mit denen reden.
Das ist schon vorgekommen und die akzeptieren alle Freunde und sagen auch klar. Der scheint mir aber komisch oder der gefällt mir aber nicht. Aber dann sind es halt meine Freunde und sie akzeptieren das.
Ja, also ich nehme das dann hin, aber ich mache es ja dann trotzdem so. Also ich lasse mir das ja dann nicht verbieten.
Ja, dann müssten die es akzeptieren so in dem Sinne. Oder halt, wenn kommt drauf an, was es für Freunde sind. Vielleicht merke ich es ja dann irgendwann selber, dass sie nichts für mich sind. Aber in den meisten Fällen akzeptieren die das halt, weil die auch zu mir stehen.
Fände ich jetzt nicht so schlimm. Also ich muss ja mit denen auskommen. Also die müssen ja nicht mit denen rumlaufen und so. Ja, also fände ich nicht so schlimm.
Klar wollen die Teenies sich selber aussuchen, mit wem sie sich treffen. Wenn Eltern was dagegen haben, was sollen sie denn tun? Sich heimlich mit den Freunden und Freundinnen treffen oder doch besser ehrlich drüber reden, Josef Zimmermann?
Ja, erstmal darf ich als Elternteil ja auch zurücktreten, mich fragen, was verstehe ich unter falsche Freunde? Was ist falsch? Was sind für mich falsche Freunde? Und dann habe ich mich als erstes erinnert, naja, wie war das, als ich groß wurde, da gab es die falsche Musik. Muss man ja nicht mal sagen, was es da noch für Begriffe gab für die falsche Musik. Es gab die falschen Freunde. Das ging natürlich schnell schon in die Richtung, wenn der Haarschnitt über den Kragen ging, könnte das schon Richtung falsche Freunde gehen. Also und genauso sollten Eltern sich auch heute fragen, was verstehe ich darunter, wenn ich denke, das sind falsche Freunde? Leide ich darunter, dass mein Kind, mein Jugendlicher, der vielleicht lange Zeit gut mit mir befreundet, in Anführungsstrichen, mal plötzlich sich woanders hinwendet? Bin ich neidisch? Bin ich eifersüchtig? Bin ich traurig? Habe ich einen Verlust auszuhalten und einfach die Verselbstständigung meines Kindes auszuhalten? Das heißt erstmal, dass ich mich hinterfrage, was bringt mich dazu, da jemanden als falschen Freund oder falsche Freundin zu nehmen.
Ist es denn so, dass Erwachsene viel zu schnell andere Menschen in die Schublade stecken?
Ein Stück weit ist es ein notwendiges Ding, dass wir uns schnell orientieren, dass wir schnell schauen, wo könnte eine Gefahr drohen und wo könnte Sicherheit sein. Das ist uns als Programm mitgegeben und das ist ganz gut so. Und natürlich auch, wo ist ein guter und ein gefährlicher Ort für mein Kind und meinen Jugendlichen. Und bei Kindern geben wir die Orte noch sehr stark vor, beziehungsweise haben Institutionen geschaffen, wo Kinder unter Daueraufsicht sind, was ich auch problematisch finde. Die rund um die Uhrbetreuung von Kindern, ob jetzt OGS oder Kindertagesstätte mit Vollzeit und so weiter, draußen Stromern, geht doch fast gar nicht mehr. Sodass ein sich daran gewöhnen, mein Kind stromert mal eine Runde, Eltern gar nicht lernen können, sondern teilweise plötzlich, dass dann die erst mit 14, 15 heimsucht. Das heißt mit 14, wenn nach dem Jugendschutzgesetz zwischen 14 und 16 jemand, ich glaube, wie lange dürfen die, bis 22 Uhr in der Öffentlichkeit sein dürfen oder öffentliche Veranstaltungen besuchen dürfen. Manchmal lernen Eltern dann überhaupt erst kennen, dass ein Kind eine eigene Welt mal aufsuchen kann. Und unter Umständen Eltern da viel zu schnell verängstigt sind, weil sie nicht die Gewohnheit haben, weil es gesellschaftlich schon anders in Betreuungsräumen aufgeteilt war. Das Erste ist, wenn ich etwas kritisch sehe, kann ja sein, dass mir da plötzlich ein Gothic-Mädel sitzt und ich denke, huch, was bringt die jetzt hier für eine Stimmung rein? Dann ist ja erstmal entscheidend, dass ich zwischen Person und Sache trenne. Dass ich meinen Jugendlichen frage, sag mal, die Kleidung, was bedeutet die? Oder die Schminke. Nicht das Mädel direkt anfragen, dann ist sie erschreckt, sondern vielleicht, wenn die gegangen ist, fragen, sag mal, huch, dieser Aufzug, der hat mich ja erstmal ein bisschen was erschreckt. Was bedeutet das? Also, dass ich gucke, komme ich ins Gespräch. Dass ich auf Augenhöhe gehe. Also das heißt, erzähl du mir erstmal was drüber, bevor ich da mit meinen vorgebildeten Meinungen komme, die ja erstmal okay sind, um mich zu orientieren. Aber ich darf ja auch erstmal fragen, was kriege ich für neue Informationen. Dass, wenn ich vielleicht irritiert bin, weil jemand sich gar nicht so recht blicken lässt, das fand ich sehr gut, wie die Jugendlichen da selber umgehen. Ich versuche, eine Verbindung herzustellen. Ich stelle erstmal vor, manchmal ist mir ja, wenn jemand sagt, ja, ich treffe mich mit der oder und dem, je öfter das jemand ist, den ich nicht kenne, ich vielleicht eher als Erwachsener denke, na, was ist denn da los, dass ich den Menschen nicht zu Gesicht bekomme? Ich doch meinen Jugendlichen bitten kann, sag mal, kann der oder die auch mal nach hier kommen? Nur mal für 5 Minuten mal zum Tag sagen. Oder wenn jemand in der Wohnung ist, dass das nicht nur im Zimmer verschlossen ist, sondern zumindest es eine kurze Begrüßung gibt.
Oft ist es schon so, dass Jugendliche mit ihren Freunden einfach nur durch den Flur gehen und schnell im Zimmer verschwinden.
Das ist auch völlig okay, aber da kann ich ja mit meinem Jugendlichen, ich sag mal, kurz anhalten. Also wenn ich da bin, kurz anhalten und einmal Tag sagen, fände ich freundlich und möchte ich so haben. Weil ich dann vielleicht über die Betrachtung, über den Augenkontakt, über die Art, wie mich jemand kurz anspricht, vielleicht dann auch schon gleich ein anderes Bild kriege und nicht so ein fremdes Bild ausschmücken muss mit möglichen Gefährdungen oder Gefahren.
Muss ich das haben oder ist das nur, weil ich sage, wenn ich jetzt hier auch wohne, will ich wissen, wer hier ist? Weil wenn mein Kind dann 2 Jahre älter ist, vielleicht 18 und dann auszieht, es ja sowieso selber entscheiden kann, wen nehme ich mit nach Hause.
Ich finde beispielsweise, dieses Argument würde ich beispielsweise auch nehmen. Jetzt nicht sagen, sag mal, wir wohnen hier gemeinsam und deshalb möchte ich wissen, wer hier ist. Punkt. Wir sind quasi ab 16 oder ab 17 ist man ja mehr oder weniger eine Wohngemeinschaft, wo einer nicht aufräumt, der Jugendliche. So, und danach, klar, danach kann ich es nicht mehr. Also das heißt, dass es Anstandsregeln gibt oder Regeln des Zusammenseins in einer ganz einfachen Form gibt. Schwierig wird es, wenn ich Sorge habe, da gibt es eine klare Schädigung. Erst dann geht es um das Thema Eingrenzen oder Verbieten. Also Jugendliche haben ja gesagt, na verbieten, da würde ich aber protestieren. Wenn ich zu schnell verbiete, fordere ich ja heraus, dass jemand es umgeht. Das heißt, ich angeschwindelt werde. Deshalb verbieten oder eingrenzen wirklich nur dann, wenn ich eine Schädigung befürchte. Also ich wahrnehme, mein Jugendlicher geht zu Orten, wo gekifft wird, wo wirklich falsche Freunde sind. Mein Jugendlicher geht zu Orten, wo er sich in Gefahr bringt, was körperlich, gegebenenfalls auch mit Halbprostitution, was unter Umständen sein kann. Aber da sind wir dann wirklich in richtigen Gefährdungsgebieten. Erst dann ist die Frage, wie ich ein Verbot aussprechen kann und wie ich es auch durchsetzen kann.
Also ich denke mal, es gibt natürlich die extremen Fälle, was tue ich, wenn mein Kind sich mit einem Messer ausrüstet, weil es sagt, das haben da alle, wo ich hingehe.
Dann ist es wichtig zu schauen oder mit zu besprechen, was sind die Orte und gegebenenfalls da auch nicht mit dem Jugendlichen zusammen, sondern mal die Polizei informieren und fragen, was ist das für ein Ort oder was ist das für ein Ort? Kennen Sie den? Wissen Sie, was da ist? So. Also wenn ich Informationen mitbekomme, auch von möglichen Gefährdungen oder Straftaten, das muss ich meinem Jugendlichen nicht auf die Nase binden. Mein erster Schritt wäre natürlich, der allererste Schritt wäre zu sagen, da gehst du nicht hin, du bleibst jetzt hier, Punkt. Und Messer ist weg. Und jetzt gehen wir mal, gehen wir mal zusammen hier ins Gebet, was hier schief läuft und wo du hingehen kannst und wo du nicht hingehen kannst. Das wäre der erste Schritt.
Und wenn es dann verboten ist, ist es besonders reizvoll?
Also wenn jemand mit einem Messer irgendwo hingeht, dann geht es nicht mehr um das Ausprobieren von Verbieten, sondern dann ist bereits, na, ich will nicht sagen, das Kind im Brunnen gefallen, aber dann ist es mehr als ein elterliches Gespräch. Dann habe ich ein Problem zu Hause.
Falsche Freunde, nicht immer ganz einfach, dass Eltern das heute mitkriegen, wer so mit dem Kind kommuniziert, weil über Internet man da ja auch vieles nicht mitbekommt. Was Eltern so dazu zu sagen haben, das hören wir gleich noch. Aus Kindern werden Teenager, sie wollen neue Erfahrungen sammeln und dazu gehören auch neue Freunde. Aber nicht jeder der neuen Freunde ist für die Teenager der beste Umgang. Und Vorsicht vor neuen Freunden aus dem Chat. Klar machen sich die Eltern Sorgen um ihre Kinder, die finden ihre Eltern aber oft auch zu ängstlich. Was können Eltern denn tun, wenn sie glauben, ihre Kinder haben falsche Freunde? Wir haben Eltern gefragt.
Ich habe versucht, denen klarzumachen, dass sie sich gut überlegen sollten, mit wem sie umgehen. Und ja, wenn man dagegen arbeitet, wird es umso schlimmer. Dann fühlen die sich erst recht dahin gezogen.
Sich nicht dagegen stellen, damit das Kind nachher auch die Chance hat, zu einem zu kommen und Hilfe zu bitten. Das ist ganz wichtig. Das habe ich auch erlebt und der Weg ist gut.
Also ich rede mit ihnen auf jeden Fall. Wenn ich was bewirken kann, ist okay, sonst belasse ich es ihnen.
Versuchen, dass die offen bleiben und einem auch erzählen, mit wem sie Kontakt haben und am besten die auch nach Hause zu sich einladen.
Versuchen auf jeden Fall, die Kinder auf den richtigen Weg zu bringen. Und das ist nicht ganz einfach. Also eine Gratwanderung, die auch manchmal mit Tränen und so zu tun hat.
Erwachsen werden ist manchmal eine Gratwanderung, manchmal mit Tränen verbunden und Erwachsene müssen lernen, loszulassen, auch wenn sie ihre Kinder vor unangenehmen Erfahrungen bewahren möchten. Und die Teenager sollten ab und zu wenigstens mal zuhören, wenn Mama oder Papa was zu sagen haben. Josef Zimmermann von der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche hier im Erzbistum Köln. Was würden Sie Eltern raten abschließend?
Das, was die Eltern gerade gesagt haben. Die eigene Haltung sagen, also sagen, was ich wahrnehme, was ich dazu denke und was mir wichtig ist. Genau diese drei Sachen und immer auf das Verhalten eines Menschen bezogen, nicht auf ihn als Person, also einem Jugendlichen zu sagen. Gegebenenfalls von eigenen Erfahrungen erzählen, das geht natürlich bei Jugendlichen immer nur mit wenigen Sätzen, dann sind die wieder woanders. Den Rückweg offen halten, hat ein befragter Mensch gesagt, nämlich, das heißt, nicht vorschnell verbieten, nicht vorschnell entwerten, weil dann kann ein Jugendlicher, wenn es wirklich schwierig ist, ohne Gesichtsverlust nicht mehr zurückkommen und mich um Hilfe bitten. Das heißt, wenn ich dafür sorge, einer hat noch offen bleiben, das heißt im Gespräch bleiben, dann kann jemand auch kommen und sagen, Papa, da ist jetzt was schwierig oder ich habe jetzt da gerade Stress oder der so und so hat Probleme. was kann ich da jetzt machen? Diesen Rückweg offen halten. Und den nutzen Jugendliche dann, wenn sie merken, dass Erwachsene dann nicht direkt sagen, habe ich dir doch immer gesagt. Den Spruch kennt man ja, ich habe es ja besser gewusst. Das heißt, das Vertrauen darin oder das Aushalten. Das Aushalten, dass Jugendliche ihre eigene Lebenslust ausprobieren wollen, ihre eigenen Erfahrungen machen wollen und auch müssen, damit ich die auch mit 18 oder 19 auch gehen lassen kann. Mit der Erfahrung, okay, der hat da schon mal ein paar Grenzen gekratzt, ist aber immer zurückgekommen und hat manche Sachen auch gut alleine hinbekommen.
Zum Umgang mit schwierigen Teenagern gab es heute viele Tipps in der Beratung von Josef Zimmermann. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch.
Gerne.
Und mein Name ist Dagmar Peters. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.